die Presse.
I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
Taking Cuba.
Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it.
Es gibt keinen Strom. Ein landesweites Blackout hat Krankenhäuser und Infrastruktur lahmgelegt. Die Menschen stehen auf den Straßen und protestieren, weil sie nicht einmal mehr auf das Notwendigste Zugriff haben. Die Situation in Kuba hat sich am Montag noch einmal zugespitzt. Und zeitgleich spricht der Mann im Weißen Haus in Washington davon, sich Kuba in irgendeiner Form einzuverleiben. Wie steht es um die Beziehungen zwischen Kuba und den USA und was hat Trump eigentlich vor? Unser Lateinamerika-Korrespondent Andreas Fink in Buenos Aires weiß mehr. Ich bin Sissi Ravel und Sie hören die Presse, was wichtig ist. Und über Kuba spreche ich heute mit meinem Kollegen in Buenos Aires, Andreas Fink. Hallo Andreas.
Servus nach Wien.
Die erste Frage, die sich mir stellt. Am Montag war ein großes Blackout in Kuba. Die ganze Insel lag im Dunkeln und es gab Proteste. Was war denn da die Situation in Kuba?
Naja, in Kuba ist eigentlich immer Blackout. Nur dieser war halt jetzt ganz mal landesweiter Blackout. Das liegt an vielen Gründen. Es liegt vor allem daran, dass Kuba schon seit Jahren Probleme hat, seine Energieversorgung, also sein elektrisches Netz, das auf Dieselbasis eigentlich generiert wird, überhaupt im Stand zu halten. Und selbst als Kuba noch Lieferungen, also Öllieferungen aus Venezuela geschenkt bekam, ist das Netz ständig zusammengebrochen. Also in den letzten Jahren hatten die meisten kubanischen Haushalte schon viele Stunden am Tag keinen Strom. Nachdem aber das venezolanische Öl inzwischen ausgefallen ist und die US-Regierung gesagt hat, wir lassen dort kein Öl mehr rein, ist natürlich alles noch viel, viel schlimmer gekommen. Und jetzt am letzten Montag war wirklich ein landesweiter Blackout. Das ganze Land war ohne Strom.
Also ist es wahrscheinlich nicht ganz zufällig, dass Präsident Donald Trump in den USA gerade zu diesem Zeitpunkt diesen nützt, um seine Aussage zu tätigen, I will take Cuba, beziehungsweise ich mache damit, was ich will. Oder hat dich das Timing doch irgendwie überrascht?
Nein, nein, das hat sich angedeutet. Die Übernahme Kubas war eigentlich beschlossene Sache in dem Moment, als Nicolas Maduro aus Venezuela entfernt wurde. Und tatsächlich ist das ein Masterplan, der ja eigentlich schon auch dargelegt ist in der US-Sicherheitsstrategie, wo es heißt, die USA wollen in der westlichen Hemisphäre wieder die strategische Kontrolle übernehmen. Und da sind natürlich drei Staaten dabei, die den USA noch in der Quere lagen. Das erste war Venezuela, das zweite ist Kuba und dann gibt es noch Nicaragua, die aber jetzt für die USA nicht ganz so relevant sind wie Kuba. Da muss man mal sehen, wo es dann hinführt. Aber jetzt ist halt Kuba als zweites dran und das ist eigentlich auch logisch, weil Venezuela die Basis für das Überleben der kubanischen Revolution war.
Und was ist jetzt das Interesse der USA an Kuba? Also warum ist es strategisch so wichtig für die USA?
Es gibt mehrere Interessen. Das eine sind die strategischen, also die geostrategischen Interessen, weil Kuba natürlich seit seiner Revolution 1959 ein Standort war für andere Mächte, die nicht aus der Region kamen. Erstmals war es die Sowjetunion, dann war es natürlich Russland und zuletzt auch China, die sich in Kuba durch die Unterstützung des dortigen Regimes auch installiert haben in gewisser Form. Und diese Mächte, die von jenseits der Hemisphäre kommen, will Trump auf alle Fälle rauswerfen.
Also die anderen rausdrängen, aber ist es ressourcentechnisch auch irgendwie spannend?
Ja, es gibt kein Öl. Also es ist kein Riesending für die US-Volkswirtschaft. Aber es gibt wirtschaftliche Gründe und es gibt Imagegründe. Die wirtschaftlichen Beweggründe sind schon, es gibt auf Kuba, ich glaube, die viertgrößten oder fünftgrößten Nickelvorkommen auf der Welt und auch sehr interessant Kobalt, was man vor allem in der westlichen Hemisphäre sehr wenig findet, was vor allem aus Afrika kommt, aber was sehr, sehr wichtig ist für die gleiche Elektronik, gerade Batterien auch. Also diese beiden Rohstoffe sind interessant und natürlich ist Kuba ein Mordsgeschäft für einen Immobilienprofi und der sitzt jetzt im Weißen Haus. Also die Trump Corporation hat schon in den Jahren, als Barack Obama angefangen hat, da Tauwetter zu machen mit Kuba, schon ihre Pflöcke eingerammt und hat sich schon Claims gesichert und die werden jetzt garantiert ausgebaut. Und es ist ja nicht nur Trump, sondern der Trump hat ja sehr reiche Förderer, die seinen Wahlkampf finanzieren und von denen haben auch viele Immobilieninteressen in Kuba, das heißt Entwicklung von Tourismus. Die Lage von Kuba direkt vor Florida ist natürlich ideal. Die perfekte Badeanstalt, wo man riesige, unberührte Strände hat, die man vollbauen kann und mit Hotels zupflastern kann, Kreuzfahrtschiffe. Man kann die Häfen modernisieren und ausbauen für riesige Kreuzfahrtschiffe. Das ist ein Riesentourismusprojekt.
Jetzt gab es ja schon erste Verhandlungen zwischen Kuba und den USA. Es gab auch schon erste Signale, dass sich Kuba sowieso öffnen will wirtschaftlich. Warum spricht dann Trump überhaupt? Also reicht nicht eine Einigung im Sinne von einer näheren Zusammenarbeit?
Naja, das ist ja das, was im Prinzip eigentlich angesagt ist. Ja, also dass Kenner der ganzen Verhandlungen sagen, die USA versuchen wieder so eine Lösung, wo sie im Prinzip die herrschenden Strukturen belassen, ganz egal, ob die demokratisch sind oder nicht, wenn sie den Zugang zu den wirtschaftlichen Ressourcen bekommen und ihre Rivalen rauswerfen können. Dieser Deal, der hat sich eigentlich abgezeichnet. Trump hat ja schon zum Jahreswechsel, also direkt gleich am Tag, nachdem Venezuela den Herrn Maduro hat ausreisen lassen müssen, deutlich gesagt, Kuba hat sehr schlechte Karten und sie müssen einen Deal machen.
Also der jetzige Präsident Kubas, Miguel Díaz-Canel, hat quasi Angst davor, gleich wie Maduro zu enden.
Nein, Díaz-Canel muss damit rechnen, dass er abgesetzt wird, aber nicht, dass er strafverfolgt wird, weil es gegen Díaz-Canel in der US-Justiz bislang keinerlei Anzeigen gibt. Mhm. Wir erinnern uns, dass Maduro ja ausgeflogen wurde, weil es eben angeblich Verbindungen gab zwischen seiner Regierung und den internationalen Drogenmafias.
Und wie nimmt Miguel Díaz-Canel das auf? Also ist das ein Präsident, der sowieso nicht viel Macht hat und hat sich schon damit angefreundet, dass er abgeschafft wird? Oder?
Díaz-Canel wurde von den Castros nominiert. Damals war auch noch, also ausgesucht, glaube ich, hat ihn eh auch noch Fidel, der schon nicht mehr an der Macht war. Es war sein Bruder Raul an der Macht. Aber die beiden haben ihn ausgesucht, weil er deutlich jünger war, also eine Generation weiter als die alten Castros. Die sind inzwischen also der eine ist gestorben und der andere, Raul, ist inzwischen 94. Und Díaz-Canel ist auch schon 65, also ist jetzt auch nicht mehr sehr frisch. Aber er hat es nie geschafft, eigenen Boden unter die Füße zu bekommen, weil tatsächlich haben die Macht immer noch der alte Raul und umgeben von engen militärischen Verbündeten ausgeübt, zu denen eben auch nach und nach dieser Enkel gehörte, der jetzt offensichtlich im Zentrum der Verhandlungen mit den USA stand.
Ja, der ist jetzt immer wieder in den Medien, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, das ist eben der Enkel. Warum soll der jetzt eingesetzt werden? Hat der gute Connections in die USA oder welche Rolle spielt er?
Ich denke, das ist erstens auch wieder ein Generationsding, dass man sagt, okay, der ist 41. Jedenfalls ist die Wahl jetzt auf den gefallen, weil der sich in den letzten Jahren als ziemlich zentrale Figur herausgestellt hat in dem Machtapparat, weil er ist Offizier und hat gewirkt als Chef der Leibwache von Raul. Die Frage ist, wie weit er sich umdrehen lässt. Das frage ich mich.
Umdrehen in welche Richtung?
Naja, bisher war ja die ganze Ausrichtung von Kuba Richtung China und Kommunismus und so weiter. Und wenn das jetzt wirklich alles so passieren sollte, dass den USA die Türen geöffnet werden, dann kann man sagen, dass es eine Umpolung ist. Und sowas haben sie in Venezuela ja auch gerade am Machen.
Wie steht es denn grundsätzlich um die Bevölkerung in Kuba? Also, dass die wirtschaftlich da niederliegt, ist ja eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten das Thema. Ist das jetzt auf einem Peak oder?
Ja, absolut. Also diese wirklich totale Desaster hat mit der Pandemie begonnen, weil Kuba durch die Reisebeschränkungen praktisch alle Einnahmen aus dem Tourismus verloren hat. Und das war so dramatisch, dass die kubanische Regierung dann einen Fluchtkanal eröffnet hat, in dem es eine oder mehrere reguläre Reiseverbindungen, visafreie Reiseverbindungen nach Nicaragua eröffnet hat, welche sehr, sehr viele junge und gut ausgebildete Kubaner nutzten, um dann von Nicaragua aus nordwärts in Richtung USA zu ziehen. Kuba hatte Anfang oder im Jahr 2019 etwas mehr als 11 Millionen Einwohner. Das ist bis heute die offizielle Einwohnerzahl, aber tatsächlich sind fast 3 Millionen weg. Also Kuba hat 25% seiner Einwohner verloren und dabei eben vor allem junge und gut ausgebildet. Das ist ein totales Desaster. Mhm. Und die immer größeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten, verbunden mit den immer größeren Abschaltungen von Stromnetzen und so weiter, haben auch dafür gesorgt, dass auch alles, was früher noch irgendwie der bescheidene Stolz von dieser kubanischen Revolution war, die Ausbildung, die Schulen, aber auch die Kliniken, inzwischen vollkommen verheert sind. Nicht? Also wenn jemand heute in Kuba ins Hospital gehen will, muss er sich die Verbände selber mitbringen, die Spritzen und auch die Skalpelle. Sie haben nichts mehr. Von Medikamenten keine Rede. Medikamente hat nur der, der Verwandte in den USA hat und das Geld schicken kann, um die zu kaufen.
Kann man gut einschätzen von außen, ob das der Bevölkerung, also wie die Bevölkerung in Kuba darauf reagiert? Also ob die sich vielleicht eh freuen über jede Möglichkeit, irgendwie die Wirtschaft aufzupäppeln?
Ich meine, ich bin in Buenos Aires und weit weg, ja. Aber was ich eben erfahren kann, ist, dass die Leute alle erstmal skeptisch sind. Und natürlich auch nicht wirklich begeistert von dieser Verschärfung des Embargos. Ich glaube, viele Leute, die irgendwie noch die Form haben, langfristig zu denken, was extrem schwierig sein muss unter den Bedingungen, wie da alle Menschen leben, auch die Ausgebildeten, Studierten und so weiter, wenn man sich überlegen muss, ob man ein Ei im Monat kaufen kann oder zwei. Das ist die Form des täglichen Lebens inzwischen, ja. Und dass halt viele denken, okay, diese Regierung muss weg und sie braucht Druck. Aber ob dann jetzt die Lösung, dass die Regierung im Amt bleibt und ihr Geheimdienst auch und das ganze System weiter funktioniert, wirklich die Begeisterung in Kuba auslöst, ist stark zu bezweifeln. Und auch in Miami, im Exil, wo die Exilkubaner ja immer Druck gemacht haben und wo auch Marco Rubio persönlich herkommt, dessen Eltern ja auch aus Kuba abgehauen sind, ist jetzt die Politik der Regierung überhaupt nicht gut angekommen. Also die ist schwer kritisiert worden.
Und wann kann man damit rechnen, dass Donald Trump die Finger nach Nicaragua ausstreckt?
Das fragen sich alle. Also der dort herrschende Ortega und sein Familienclan, der hat ja, ich weiß nicht, sind es 11 Kinder und seine Ehefrau, die Vizepräsidentin ist. Und alle sind irgendwie in der Staatsführung beteiligt. Und die haben ganz schnell diverse Dinge, die für die USA sehr, sehr wichtig sind, gerade was die Sache zum Beispiel Rücknahme von abgeschobenen Flüchtlingen und so weiter. Da haben sie ganz schnell beigedreht und sie versuchen jetzt, ohne große Grausamkeiten und Skandale unterm Radar zu bleiben. Nachdem Nicaragua überhaupt nichts abliefern kann, auch noch nicht mal ins große Strände und so weiter, ist die Übergabe von irgendwelchen Bodenschätzen und Reichtümern an die USA kein Thema. Und dann ist das einzige Thema, dass sie einfach die Klappe halten und brav sind und sich dem Trump nicht entgegenstellen.
Dann vielen lieben Dank, Andreas, für deine Einschätzungen und wir hören sicher bald wieder von dir.
Ja, aber gerne, gerne. Wir haben noch diverse Länder zu übernehmen hier.
So, und mehr zum Thema lesen Sie auf diepresse.com. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.